wir ruhig leben können, getrost leben können, entspannt leben können. Genau das ist das Thema heute, wo wir uns mit dem Psalm 23 beschäftigen werden. Wir befinden uns auf dem Weg, auf der Expedition zur Freiheit. Eine Expedition ist durchaus auch anstrengend. Eine Expedition ist spannend, weil man neue Sachen entdeckt. Und wir wollen uns auf die Spur machen nach den Gedanken von Martin Luther folgen, die er vor 500 Jahren hatte, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat, die Kirche reformiert hat und letztendlich die Tor geöffnet hat zur Neuzeit. Freiheit, was ein herrlich evangelisches Wort. Kirche der Freiheit, so heißt eine Programmschrift unserer Kirche. Aber Freiheit bedeutet auch, sich seinen eigenen Glauben selbst zu gestalten. Die Aufgabe der Gemeinde und meine Aufgabe als Prediger ist es daher nicht, euch zu sagen, was richtig und was falsch ist, was weiß und was schwarz ist, sondern euch auf dem Weg des Glaubens zu einem mündigen Glauben zu begleiten. Oder wie Paulus sagt in Kolosser 1, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Jesus reif und mündig wird. Das ist das, worauf wir hinsteuern, dass jeder von euch reif und mündig wird. Und das kann anstrengend sein. Denn der Glaube ist nie schwarz und weiß, nie richtig oder falsch, sondern immer wie eine herrlich bunte Sommerwiese, wo Kraut und Unkraut nebeneinander wachsen und gedeihen und man sehr schwer das eine vom anderen trennen kann. Und daher haben wir uns sehr bewusst entschieden, dass wir in dieser Predigtreihe mehr Fragen als Antworten geben, mehr Fragen stellen als Antworten geben. Um euch zu reizen, die Freiheit eines Christenmenschen auf die Spur zu kommen und euch eure eigenen Antworten zu erlaufen, zu erlesen, zu ergehen. Ich möchte das am Thema von dieser vergangenen Woche deutlich machen. Es ging um Gnade. Gnade, das Fundament evangelischen Glaubens. Wir haben in dem Buch gelesen, wer das von euch getan hat, in dem Buch von Klaus Douglas, dass Gnade von dem Wort genahen kommt, dass sich jemand uns nähert. Und aus dem griechischen Wort charis, Gnade ist charis, was letztendlich bedeutet wie Schönheit, Anmut, Charisma. Da ernährt sich also der Schöpfer des Himmels und der Erde, der dieses ganze Universum geschaffen hat, nähert sich uns liebevoll, gnädig, in seiner ganzen Schönheit. Und diese Gnade ist so absolut, so vollkommen, dass ich tun kann, was ich will. Gott bleibt in meiner Nähe und Gott liebt mich. Und wenn man das mal richtig verstanden hat, dass das nicht nur hier ist, sondern hier reinkommt, dann kann man heulen vor Dankbarkeit und vor Schönheit dieses Glaubens. Aber dann habe ich weitergedacht und überlegt, gilt diese Gnade auch für Hitler? Wird Hitler später mit uns und den Juden im Himmel sitzen und alle werden singen, piep, 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 wir haben uns alle lieb? Muss man Gnade so radikal denken? Oder muss man nicht, wie die Bibel es an vielen Stellen tut, genau hier vom Gericht sprechen? Dass der heilige Gott ein gerechter Gott ist, der die Gerechtigkeit durchsetzen wird. Und wir das auch wollen, dass diese Gerechtigkeit durchgesetzt wird. Oder wie Eckhard Krause es beim Oktoberfest gesagt hat, Gottes Ja zu uns absolut, sein Ja zu dir ist absolut. Aber genauso absolut ist sein Nein zur Sünde. Hier haben wir also die Gnade auf der einen Seite, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind, was uns befreit und atmen lässt. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Gericht, die Gerechtigkeit. Wie passt das zusammen? Wo steht dein Glaube in der Spannung zwischen diesen zwei Polen? Wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Fan von Gnade. Und jedes Mal, wenn ich die Bibelstellen in der Bibel gelesen habe, wo es ums Gericht geht, waren sie mir richtig unsympathisch. Ich glaube, euch geht es genauso. Keinem gefallen diese Gerichtsworte. Aber dann ging mir in den letzten Wochen ein Kronleuchter auf. Als Eckhard Krause im Oktoberfest gesagt hatte, er freue sich auf das Endgericht. Hä, dachte ich, sich auf das Endgericht freuen, wie geht das denn? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Freude ist nicht gerade das Gefühl, was mich befällt, wenn ich an das Gericht denke. Wenn alle meine Sünden, meine Gedanken, meine Taten offenbar werden und ich nackt vor Gott dastehe und vor den Menschen. Kein schöner Gedanke. Warum freut sich Eckart dann auf das Gericht? Er sagt, weil es bei dem Gericht gar nicht um ein Gericht über mich geht, sondern ein Gericht über meine Taten. Nicht ich werde gerichtet, sondern meine Sünden werden von mir gerichtet. Nicht ich werde gerichtet, sondern meine bösen, meine nichtsnutzigen, meine verletzenden, meine tötenden, meine kaputtmachenden Taten, meine Schattenseiten, meine törichten Motive, meine Egoismen werden von mir gerichtet, werden von mir geschieden. Und dann stehe ich da vor Gott, so wie er sich mich vorgestellt hat und so ich mir immer gewünscht habe, dass ich sein werde. Das bedeutet Gericht. Meine Taten werden von mir gerichtet. Ja, und der Gnade willen muss es ein Gericht geben. Aber in diesem Gericht werde nicht ich gerichtet, sondern meine Taten werden von mir gerichtet. Und wenn man das begriffen hat, dann freut man sich darauf. Denn was wollen wir mehr als der zu sein, den wir in unseren Wünschen so gerne wären? Von daher lade ich euch ein, zumindest wenn ihr das noch nicht geschafft habt, den 6. Tag aus diesem Buch zu lesen, wo Klaus nochmal gesagt hat, warum das Wesen eines evangelischen Christen Freude und Party ist. Und warum wir so schwer uns damit tun. Und damit kommen wir zum Thema von heute, Glauben. Wenn Gottes Gnade so groß ist und so absolut ist und wirklich der Schlüssel zum Heil der Menschen ist, was muss ich denn noch tun? Muss ich überhaupt noch was tun? Und das war für die Menschen damals sehr virulent, denn sie haben versucht, Gott irgendwie gnädig zu stimmen mit ihren guten Taten. Aber das ist auch heute noch virulent in einer Leistungsgesellschaft, wo wir alle uns eigentlich nur definieren von dem, was wir sind, was wir tun, was wir verdienen, was wir ein Haus hier haben. Und all den Menschen und all den Machern von damals und heute versetzt Luther einen Schuss vor den Bug, wenn er sagt, dein Tun spielt vor Gott keine Rolle. Du musst gar nichts tun, du musst gar nichts leisten. So wie du bist, bist du geliebt. Martin Luther fügt das so aus: Nicht wer beharrlich Werke tut, ist gerecht, sondern wer ohne Werke beharrlich an Gott glaubt. Denn die Gerechtigkeit Gottes erwirbt man nicht aufgrund einer Reihe von Werken, sondern sie wird durch den Glauben zugeeignet. Der Gerechte lebt aus seinem Glauben. Und wer aus diesem Glauben handelt, weiß, dass seine Werke nicht seine eigenen sind, sondern Gottes Werke sind. Wir müssen also gar keine Werke tun. Allein der Glaube bringt Heil, sola fide. Aber was heißt Glauben? Im täglichen Sprachgebrauch bedeutet Glauben so viel wie meinen, nicht so genau wissen, für wahr halten, vermuten. Wenn die Bibel vom Glauben spricht, meint sie etwas ganz anderes, etwas Kraftvolles. Sie meint Vertrauen. Sie meint, oder Hebräer drückt es so aus, Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Genau genommen glauben Christen gar nicht an Gott. Genau genommen glauben Christen gar nicht an Gott. Genau genommen glauben Christen Gott. Merkt ihr, was es für ein Unterschied ist, ob ich an Gott glaube oder ob ich Gott glaube? Ihm vertraue. Vertraue, dass das, was er über das Leben sagt, stimmt. Was bedeutet dieses Gottvertrauen? Das möchte ich euch deutlich machen in einem Filmsequenz von dem Film Nemo. Ein wunderschöner Film und ich hoffe, dass es einigermaßen sehbar ist. Hier machen wir alles dunkel. Nemo, der auf der Suche ist nach seinem verlorenen Sohn und im Magen eines Wal landet. Und diese Sequenz sehen wir jetzt. geht es beim Glauben also letztendlich nur darum, loszulassen, wie Nemo, und zu vertrauen, dass es schon alles gut werden wird? Bedeutet das Glauben? Ist das alles, was wir tun sollen? Sollen wir einfach Gott vertrauen, der schon alles gut machen wird, der schon alles gut getan hat? Und können wir dann einfach die Arme in den Schoß legen und alles Gott überlassen? Wir müssen gar nichts tun, wir müssen uns den Himmel nicht verdienen, es ist uns alles geschenkt. Wir müssen nur vertrauen. Wir müssen also nicht in den Gottesdienst gehen. Wir müssen nichts Gutes tun. Wir müssen nicht spenden, keinen Zehnten geben, nicht moralisch leben, nicht einmal die Gebote Gottes halten. Allein der Glaube genügt, sagt Luther. Und für die Konfis, wir können uns einfach in den Himmel chillen. Kein Stress, kein Konfi-Unterricht, keine Punkte und Unterschriften sammeln. Einfach ein Jahr rumhängen, irgendwie an Gott glauben und am Ende stürmt die Konfikasse auf uns ein. Ich kann also tun und lassen, was ich will und komme trotzdem in den Himmel, weil ich ja an Gott glaube. Ihr merkt, irgendwie könnte da was schief sein. Zumindest hat es Jakobus dazu gebracht zu sagen, ohne Werke ist der Glaube tot. Aber was stimmt jetzt? Einfach nur glauben? Einfach nur vertrauen? Oder wie Jakobus sagt, nein, das muss sich in deinem Leben erweisen. Du musst Werke tun. Ohne Werke ist der Glaube tot. Die Antwort finden wir in der nächsten Woche, im Psalm 23. Am liebsten würde ich jetzt Schluss machen und euch Mut machen, dieses Buch zu lesen. Ich habe es nämlich jetzt schon gelesen. Es ist so gut. Ich kannte ja wirklich Psalm 23 auswendig. Wir werden ihn gleich nochmal auswendig sagen. Aber es ist einfach gut, was da steht. Ich möchte einige Fragen zu diesem Psalm setzen und wir tun es noch nicht, wir machen es noch nicht, sondern wir sagen ihn mal gemeinsam auswendig auf. Einige von euch kennen das locker. Die Konfis lernen das noch in diesem Jahr. Psalm 23. Wir fangen mal an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, bleiben im Hause des Herrn immer da. Einige Fragen zu diesem Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Für Immanuel Kant, den großen Philosophen, ist in diesem Satz, in diesen neun Worten, die tiefste Erfahrung des christlichen Glaubens zusammengefasst. Darum, sagt er, geht es im christlichen Glauben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In diesen Worten kam sein Herz zur Ruhe. Aber stimmt das wirklich? Mangelt es uns im Leben nichts? Wir haben in diesen Wochen in der Gemeinde leidvolle Krankheitsfälle. Wir haben Menschen zu Grabe getragen. Einige von euch können Lieder singen von dem Leid und dem Schmerz, den ihr in eurem Leben erfahren habt. Und auch David war das nicht unbekannt. Wir gehen davon aus, dass er diesen Psalm in der größten Not geschrieben hat. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Menschen seit 3000 Jahren sich an diesem Psalm festklammern. Was bedeutet das, wenn Gott sagt, dir wird nichts mangeln? Was bedeutet das? Er weitet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das Christsein bewegt sich immer zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite, wir weiden auf einer grünen Aue. Auf der anderen Seite lassen wir uns von Gott führen. Aktivität und Ruhe geben und nehmen. Es gibt kein Christsein ohne diese zwei Pole. Und so gibt es auch einen gesunden Work-Life-Balance. Man kann an beiden Seiten, beim Ruhen und beim extrem aktiv sein, den guten Hirten verpassen. Die Frage an dich ist, wo stehst du gerade? Verpasst du Gott gerade, weil du dich durchs Leben chillst? Oder verpasst du Gott gerade, weil du dich so sehr engagiert für Gott und für die Menschen, dass du gar keine Zeit mehr für den guten Hirten hast? Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott ist für viele Menschen die personifizierte Spaßbremse. Dabei will Gott uns nur erquicken. Das ist interessant, das wusste ich vorher auch nicht, ist mir nicht aufgefallen. In diesem Psalm ist dieses Wort, er erquickt dich, das einzige Mal, wo Gott korrigierend eingreift in unser Leben. Wisst ihr, wie wir das nennen, dass, wenn Gott korrigierend bei uns eingreift? Das normale Wort dafür ist Buße, Beichte. Wisst ihr, dass Buße und Beichte nichts anderes ist, als dass unsere Seele erquickt wird? Dass es bei der Umkehr darum geht, nicht Umkehr von all dem Spaß im Leben zu haben, sondern im Gegenteil, Umkehr zur Freude, Umkehr zum Vertrauen, Umkehr zu den grünen Weiden, Umkehr zu dem Glas, das uns voll eingeschenkt wird, Umkehr zu dem lebendigen Hirten, der es gut mit uns meint. Und daher ist die Frage, müssen wir nicht eigentlich die Beichte wieder einführen, weil das so ein Geschenk ist. Bei der Beichte geht es gar nicht darum, dass ich etwas tue, sondern dass Gott etwas an mir tut, mich erquickt. Und dann gibt es diesen einen Nebensatz, der so trostreich ist, den habe ich immer überlesen. Um seines Namens willen steht da. Er führt mich auf schlechter Straße um seines Namens willen. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Um seines Namens willen heißt, er steht dafür mit seinem Namen. Und sein Name ist Jahwe. Und Jahwe bedeutet, ich bin bei dir. Das heißt, wegen seinem Namen, Jahwe, ist Gott bei dir, egal wie weit du dich von ihm entfernst. Egal wie egal er dir ist, Gott ist bei dir. Um seines Namens willen, weil er einfach so ist, weil das zu ihm gehört. Und wir können machen, was wir wollen. Er ist bei ihr, er ist für uns da. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Schöne Beschreibung dieser Verse in diesem Buch. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was ein Bild, da sind Feinde und die haben wir im Leben. Und was macht Gott? Er killt nicht die Feinde, er eliminiert nicht die Feinde, sondern er deckt einen Tisch. Und die Feinde gucken zu. Und wir setzen uns hin und genießen das, was Gott für uns bereitet hat. Und die Frage ist, schaust du auf die Feinde oder schaust du auf den Tisch? Das, worauf du schaust, machst du groß. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer daher. Oder mit Oscar Wilde zu sprechen, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Der Glaube an Gott ist so etwas wie ein Netz unter dem Zirkustrapez. Kennt es vom Zirkus, wenn die Leute da springen und da ist ein Netz. Genau das ist der Glaube. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes liebende Hände. Und die Frage ist, was machen wir mit dem Wissen von diesem Netz? Wir haben zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich strenge mich gar nicht mehr an, weil ja sowieso alles gut ist. Sobald es anstrengend wird in meinem Leben, lasse ich los und lasse mich fallen. Das kann so ein sehr entspanntes, gechilltes Leben nehmen. Oder genau das Gegenteil passiert. Das Wissen, dass da ein Netz ist unter meinem Leben, was mich auffangen wird, macht mich wagemutig. dass ich alles aus meinem Leben rauskitzel, was da drin ist an Möglichkeiten. Mein Glaube ermuntert mich, auf einmal Schritte zu tun, die ich so nie tun würde. Weil ich weiß, ich kann nicht tiefer fallen als in dieses Netz. Und so lasse ich einfach mal los und lasse mich von meinen Kameraden auffangen. Das, was ich nie gewagt hätte, wage ich und probiere es aus. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in Gottes liebende Hände falle. Die Frage, die sich diese Woche dir stellt, vertraust du, dass Gott seine Hand wie ein Netz unter deinem Leben hält und dass dir nichts passieren kann? Und musst du vielleicht einfach wie Nemo loslassen, um von der Fontäne Gottes ins Abenteuer Sydney herausgesprüht zu werden? Leute, in euch steckt so viel, was Gott freisetzen möchte, wovon ihr nicht ahnt, dass es da ist. Sachen, die er mit euch machen möchte, von denen ihr noch nicht mehr glaubt, dass es möglich ist. Und wir können diese Sachen tun, weil da ein Netz ist, das uns aufhängt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten zum Schluss. Guter Gott, das Wissen darum, dass wir nicht tiefer fallen können als in deine liebenden Hände, das bringt so eine Entspannung und so eine Freiheit. Und dafür wollen wir dir danken, und wenn wir das noch nicht spüren, wollen wir dich bitten, dass du uns diese Entlastung schenkst, diese Freiheit schenkst, diese Sicherheit in unserem Leben schenkst. Und hilf uns, in dieser Woche herauszufinden, was das für uns bedeuten kann, dir zu vertrauen. Und lehre uns, deine rechten Wege zu gehen. Darum bitten wir dich im Namen Jesus Christus.